Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Wir wissen ja, KI hat nicht nur keine Seele, sondern sie hat eigentlich gar kein Bewusstsein. Und so gesehen kann ich mit einem signierenden Roboter ohne Persönlichkeit nichts anfangen.
KI ist einfach eine Zeitersparnis, wenn es darum geht, einen Beitrag zu entwickeln für X oder für Facebook. Und dadurch kann man natürlich einfach sehr viel mehr Beiträge generieren.
Wir können mit KI-Verfahren automatisiert Texte in bestimmten Weisen zuschneiden, sodass die für bestimmte Personen geeignet sind, aber auch, um diese vielleicht zu manipulieren, diese Gefahr besteht.
Die KI wird nicht mehr weggehen. Und aus unserer Sicht ist das Befassen mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz in der Diakonie zwingend erforderlich, weil uns sonst andere erzählen, was wir brauchen.
Ich finde, wir müssen uns mit der Lebenswelt der Menschen beschäftigen und KI gehört zur Lebenswelt von Menschen dazu, also sollte Kirche sich da auch zu verhalten.
Künstliche Intelligenz, KI, die kann, das wurde in den gerade gehörten Stimmen schon deutlich, menschenähnliches Verhalten mit Computern simulieren und imitieren. Die einen versetzt diese Vorstellung in Euphorie und sie hoffen, dass sich mit KI viele Probleme lösen lassen. Anderen aber macht diese Technologie Angst. Sie befürchten zum Beispiel, dass KI ihren Arbeitsplatz übernehmen wird. Und wieder andere sind gleichgültig, obwohl die künstliche Intelligenz sich durch ihren Alltag zieht. Wir wollen heute fragen, wie stehen die christlichen Kirchen zur KI und wo wenden sie diese Technologie an?
Wir schauen zum einen auf die großen kirchlichen Hilfswerke, also Diakonie und Caritas. Und wir schauen auf die Verwaltungsebene der Bistümer und Landeskirchen und auf einzelne Kirchengemeinden. Der Mensch im Mittelpunkt, Kirche und künstliche Intelligenz. Das ist unser Thema heute in Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon sagen Hallo und herzlich willkommen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Wir wollen zunächst in die kirchliche Sozialwirtschaft schauen, also in die Wohlfahrtsverbände. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche, von der Pflege über die Jugendhilfe bis hin zur Migrationsberatung. Brigitte, wo wird denn KI, die künstliche Intelligenz, schon eingesetzt?
Ich fange mal an mit dem großen Bereich der Pflege. Da ist inzwischen viel möglich mit KI und anschauen konnte ich mir das auf der Pflegemesse ProCare. Nehmen wir folgende Alltagssituation. Die Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes ist auf Hausbesuch bei einem Patienten und alles, was die Pflegekraft tut und beobachtet, muss sie natürlich dokumentieren. Und das geht inzwischen ganz einfach per Smartphone und spezieller App. Gezeigt hat mir das Marc Magulan, Gründer und Geschäftsführer von Dexter Health.
Ich habe hier ein Telefon in der Hand, das ist eine mobile App, und dann drücke ich auf den Knopf und sage zum Beispiel sowas wie: Herr Lange hat einen Blutdruck von 120/90. Jetzt wird auf Sprache Text und der wird dann verarbeitet, angezeigt und dann wird er eingeordnet. Und jetzt sieht man hier quasi den Blutdruck, die Systole, die Diastole. Das System ruft automatisch die alten Daten ab. Und jetzt kann die Pflegekraft mit einem Blick kontrollieren und sagen, passt oder passt nicht. Und dann drücke ich auf Speichern und dann wird es in die richtige Akte im Computersystem gespeichert. Das heißt, unsere KI sucht sich automatisch den Weg im bestehenden Computersystem, in welche Akte und in welche Kategorie diese Datei gehört.
Jetzt schauen wir ja gerade auf die kirchlichen Einrichtungen. Wird denn dort dieses Dokumentationssystem auch angewendet?
Also die Firma ist vor allem unterwegs in der Altenhilfe und Behinderteneingliederungshilfe und das sind ja typische Arbeitsfelder der kirchlichen Wohlfahrt.
Das heißt, wir haben sehr viele Kunden aus Caritas oder von der Diakonie. Deswegen würde ich sogar sagen, dass ein Großteil unserer Kunden kirchlich sind. Ja. Und das Feedback an sich ist sehr positiv. Wie gesagt, anfangs manchmal Zurückhaltung. Aber wenn wir implementiert haben, ist das Feedback sehr positiv. Wir haben Kunden, die sagen, dass die Dokumentation um die Hälfte reduziert wurde. Das heißt, dass Pflegekräfte bis zu 30 oder 40 Minuten mehr Zeit pro Schicht haben. Und das sind einfach Ergebnisse, die sind phänomenal und das wirbelt gerade die ganze Branche, glaube ich, ein bisschen auf. Also deswegen ist das, würde ich sagen, in der Pflegebranche das meist diskutierte Thema aktuell, was Digitalisierung angeht.
Eine andere Arbeitserleichterung, die ich mir habe zeigen lassen, sind KI-gestützte Apps, die bei Bedarf ausländische Pflegekräfte in der Kommunikation unterstützen. Was Sie in die App sprechen, wird sofort umgewandelt in grammatisch einwandfreie Sätze. Und das dient natürlich der Dokumentation, aber auch den Pflegekräften, die durch diese Korrektur lernen können. Auf der Fachmesse in Hannover wurden natürlich noch weitere KI-Lösungen vorgestellt. Für eine aber haben sich viele Besucherinnen und Besucher ganz besonders interessiert.
Hallo Neve.
Hallo, wie ist dein Name?
Ich bin Jakob.
Hallo Jakob, ein schöner Name. Wie geht es dir heute?
Ja, das war der Einstieg in eine Unterhaltung zwischen Jakob Biesterfeld, Co-Geschäftsführer von Naval Robotics, und dem sozialen Roboter Naval. Der ist 72 Zentimeter groß, fährt auf Rollen, hat zwei Arme und einen kugelrunden Kopf, bedeckt mit einer blauen Strickmütze. Der Kopf und die großen Kulleraugen sind beweglich, der Mund simuliert Bewegung.
Was möchtest du gerne über mich wissen?
Was machst du zum Beispiel in einem Altenheim?
In einem Altenheim kann ich verschiedene Aktivitäten mit den Bewohnern machen. Zum Beispiel kann ich ihnen Gesellschaft leisten, mit ihnen reden, Spiele spielen oder ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen. Es ist wichtig für mich, den Menschen dort das Gefühl von Unterstützung und Verbundenheit zu geben.
Also unser Zielbild ist, dass der Roboter selbstständig, autonom durch die öffentlichen Bereiche, zum Beispiel einer Pflegestation fährt oder auch bei Menschen zu Hause, die einsam leben, und proaktiv Menschen anspricht. Der Roboter hat Kameras, kann Menschen erkennen, kann Gesichter erkennen, erinnert sich auch an Namen, Gesichter, Gesprächsinhalte und fängt ein Gespräch an. Und der Roboter ist so programmiert, dass er den Menschen zum Reden bringt und wirklich ein Gespräch startet.
Wenn man diesen Dialog zwischen Mensch und Maschine nochmal Revue passieren lässt, da stellt sich natürlich sofort die Frage, kommt denn dieser soziale Roboter auch in kirchlichen Einrichtungen zum Einsatz?
Also in Betrieb sind bisher wohl 40 Roboter in 20 Einrichtungen und die sind zum großen Teil kirchlich. Eine ist zum Beispiel die Diakonie Nord-Nordost in Lübeck. Im Einsatz ist Naval dort in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Warum? Weil die Menschen in die Lage versetzt werden sollen, sich selbstständig Informationen zu verschaffen. Sie können den Roboter fragen, wann ist Pause, was gibt's heute zu essen, wann werde ich abgeholt, also Fragen zum Alltag. Und diese digitale Teilhabe macht die Menschen mit Behinderung natürlich selbstständiger und das Personal wird entlastet.
Brigitte, dann möchte ich doch noch mal nachfragen, weil du ja auch mit eben Ausstellern gesprochen hast, die eben auch viele kirchliche Kunden haben. Lässt sich denn daraus schließen, dass KI bei der Diakonie und der Caritas schon breit im Einsatz ist?
Nein, das ist nicht der Fall. Diese klare Antwort habe ich bei der Diakonie Deutschland bekommen, dem Dachverband aller diakonischen Werke in Berlin. Jasmin Rocher leitet dort das Referat Digitalisierung.
Letztlich sind das alles Sachen, die sehr teuer sind auch und deswegen eben auch noch nicht in der Fläche genutzt werden können. Technisch ist ganz viel möglich in der Betreuung von Menschen, aber wir stehen schon auch vor der Herausforderung, dass das alles Investitionen sind, die in der Regel nicht gedeckt sind von unseren Budgets.
Die Investitionen, von denen Jasmin Rocher spricht, müssen tatsächlich zum überwiegenden Teil von den Einrichtungen allein gestemmt werden. Ich habe mal beim Bundesverband der AOK nachgefragt. Und dort kam die Information, die Anschaffung KI-gestützter Systeme kann bis 2030 einmalig gefördert werden, bis zu 40% der Kosten, höchstens 12.000 Euro. Weitere Bedingungen? Es muss eindeutig erkennbar sein, dass Pflegekräfte entlastet werden oder die pflegerische Versorgung verbessert wird. Alles, was der bloßen Unterhaltung oder Beschäftigung dient, wird nicht gefördert, auch nicht der soziale Roboter. Die Diakonie Nord-Nordost zum Beispiel konnte Naval nur anschaffen, weil eine Stiftung Geld dazugegeben hat.
Also es wird deutlich, die Finanzierung kann eine Bremse sein für den Einsatz von künstlicher Intelligenz, aber vermutlich gibt es da noch andere Grenzen.
Ja, und eine ganz entscheidende nennt Evelyn Möck, zuständig bei der Diakonie Deutschland für Drittmittelförderung. Sie fragt danach, welchen Einfluss die neue Technologie auf das Menschenbild der Diakonie haben könnte.
Ich denke, wir sind auch in der Diakonie an einer Schwelle, uns zu entscheiden, was wir wollen. Wo wollen wir hin in unserer Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, in unserem Kontakt zu den Menschen? KI ist dort gut eingesetzt, wo wir uns von lästigen Aufgaben entlasten lassen, um Zeit für den Mensch-zu-Mensch-Kontakt zu finden. Und an dieser Grundidee würden wir auch gern festhalten wollen, eben nicht abzuschrecken von KI und Technik feindlich uns aufzustellen, sondern die Chancen und Möglichkeiten des Einsatzes aufzuzeigen, um dem guten, dem Mensch-zu-Mensch-Kontakt besser zu entsprechen, als wir das in unseren aktuellen Rahmenbedingungen tun können.
Jetzt hat die Diakonie-Expertin Frau Möck gesagt, KI sei dort gut eingesetzt, wo sie von lästigen Aufgaben entlaste. Brigitte, hast du da mal ein Beispiel?
Also es geht zum Beispiel um Arbeitsbereiche, in denen es viele rechtliche Vorgaben gibt, wie das in der Jugendhilfe der Fall ist. Typische Situation: Ein Jugendlicher soll in ein selbstständiges Leben begleitet werden und dann geht es natürlich um Anträge, Hilfsmittel und so weiter. Die zuständige Sozialarbeiterin muss also das Sozialgesetzbuch gut kennen, aber auch die jeweiligen Landesgesetze, weil Kinder- und Jugendhilfe Landesrecht ist. Und da hat man in Zusammenarbeit mit einem Fachverlag eine KI-basierte Unterstützung entwickelt in Form eines Chatbots. Das ist ein digitales Programm, das Gespräche mit menschlichen Endbenutzern simuliert. Gefüttert ist dieser Chatbot mit allen relevanten Gesetzesdaten, die regelmäßig auch aktualisiert werden. Und die Sozialarbeiterinnen können also gezielte Fragen stellen und bekommen Antworten auf aktuellem Stand, die sie dann allerdings noch einmal bewerten müssen.
Natürlich haben wir im Kontext des Fachkräftemangels da große Potenziale, wenn wir sagen, ne, da kommen vielleicht junge Leute rein in unser Arbeitsfeld, die sind noch nicht so erfahren in der Beratung. Ja, das ist ja auch ein Feld, was von Erfahrung wirklich lebt. Und die können dann natürlich nochmal ganz anders mit solchen technischen Tools unterstützt werden beim Onboarding, bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen und bei einer Beratung, die dann eben auch in der Fläche wirklich dieselbe Qualität anbieten kann für junge Menschen.
Es ist aber nicht so, dass der Einsatz von KI die Arbeit nur erleichtert. Auch darauf machen die beiden KI-Expertinnen der Diakonie Deutschland aufmerksam. Beispiel Migrationsberatung. Das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, nutzt in Asylverfahren unter anderem KI-Systeme, die Dialekte erkennen können, um damit nachzuweisen, woher die Menschen kommen. Nach Ansicht von Experten haben diese Systeme aber eine ziemlich hohe Fehlerquote und das kann natürlich Folgen haben für den Asylantrag oder für das Asylverfahren. Und die Migrationsberatung macht das noch komplexer, sagt Evelyn Möck.
Weil diejenigen, die Beratung von diakonischen Diensten brauchen, jetzt mit vorgefertigten, sehr perfekt formulierten Hinweisen und Antworten kommen. Und unsere Mitarbeitenden müssen sich damit auseinandersetzen. Wo kommt diese Antwort her? Was war die Frage? Und was ist eigentlich der Sachverhalt, der recherchiert werden muss? Also die Anforderung an die Arbeit der ganz normalen Migrationsberatung, so wie wir sie kennen, hat sich schlagartig verändert. Und damit müssen wir uns beschäftigen.
Wir haben über Chancen und Herausforderungen durch künstliche Intelligenz in der kirchlichen Sozialwirtschaft gesprochen. Wie sieht es aber in den Landeskirchen und Bistümern aus, also in den zentralen Verwaltungen und auch in den Kirchengemeinden? Brigitte, welche Rolle spielt denn dort künstliche Intelligenz?
Ich fange mal an mit einem Beispiel aus der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg. Dort hat der Kirchenkreis Delmenhorst-Oldenburg-Land vor 3 Jahren eine halbe Pfarrstelle für digitale Verkündigung eingerichtet. Besetzt ist die Stelle von Christoph Martsch-Grunau, Ende 30, und im Internet unterwegs als Elektropastor. Seine Aufgabe: Kollegen und Kolleginnen, aber auch Kirchengemeinden in der digitalen Arbeit unterstützen. Und natürlich befasst sich der Pastor auch mit künstlicher Intelligenz.
Also ich lasse mir von der KI zum Beispiel beim Thema Predigen helfen, dass ich überprüfe, ob sie mir zum Beispiel helfen kann, eine passende Bibelstelle zu finden, ob sie vielleicht Ideen hat, wie ich den Predigtext umsetzen kann oder mir auch konkrete Formulierungsvorschläge gibt.
Der Pastor sagt aber auch, ein gutes Ergebnis liefert der Chatbot nur, wenn der Nutzer eine möglichst präzise Arbeitsaufforderung formuliert, den sogenannten Prompt. Zum Beispiel, nimm diesen oder jenen Text zur Grundlage, lege ihn aus unter folgendem Aspekt, schreibe eine Gliederung, schreibe kurze Sätze, verzichte auf Fremdworte und so weiter.
Wichtig ist mir einfach immer zu sagen, ich weiß ja, was ich möchte, ich weiß, was ich am Ende erreichen möchte und je präziser ich das zum Ausdruck bringe, desto besser kann mir auch die künstliche Intelligenz helfen. Und meine Aufgabe ist es natürlich, das alles zu überprüfen und in meinem Arbeitsbereich abzugleichen.
Bleiben wir nochmal bei diesem Stichwort Chatbot. Der bekannteste ist zurzeit wohl ChatGPT. Das ist das Dialogsystem eines kommerziellen Anbieters, das alle Daten abgreift, die es bekommen kann, um das System dann zu trainieren. Was heißt das denn für die Arbeit des Digitalpastors?
Also du spielst vermutlich auf den Datenschutz an und das ist für Christoph Martsch-Grunau ein extrem wichtiges Thema.
Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bibelstelle für eine Beerdigung suche, dann lege ich sehr viel Wert darauf, dass über die Informationen, die ich zum Kontext der Trauerfeier gebe, niemand herausfinden kann, wer das zum Beispiel ist. Also ich gehe im Zweifel davon aus, wenn ich was in die KI reinschreibe, liest das die ganze Welt, es geht in irgendwelche Trainingsmaterialien rein, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Deswegen versuche ich immer wieder zu gucken, welche Anwendungsgebiete sind hilfreich und welche sind eher gefährlich. Weil es gibt auch immer mehr Menschen, die das zum Beispiel zur persönlichen Beratung einsetzen und dann auch ganz viel persönliche, private Dinge eintragen. Und da halte ich zum Beispiel Abstand von.
Und noch ein Aspekt ist dem Delmenhorster Pastor sehr wichtig. Chatbots, die mit großen Sprachmodellen trainiert sind, sind inzwischen zwar ziemlich gut darin, Texte zu erzeugen und auch komplizierte Aufgaben zu lösen, aber sie halluzinieren gelegentlich auch. Das heißt, sie produzieren Blödsinn. Und um da nicht in eine Falle zu tappen, nutzt Christoph Martsch-Grunau die KI nur in Bereichen, die er unter Kontrolle halten kann.
Gerade bei Themen, von denen ich keine Ahnung habe, nehmen wir sowas wie Finanzen oder Juristerei, da würde ich zum Beispiel nicht die KI befragen, weil ich könnte ja nicht überprüfen, ob das stimmt. Das Gefährliche an KI ist halt, man denkt, es ist richtig, es sind 90-95% richtig, aber die 5%, die man dann vielleicht gar nicht mehr so im Blick hat, die laufen schief.
Also da hört man ja einen sehr reflektierten, auch sorgsamen Umgang mit der künstlichen Intelligenz heraus, immer auch die Risiken im Hinterkopf. Aber wo sieht denn der Digitalpastor die Vorteile von KI?
Also es geht einmal um Zeit- und Arbeitsersparnis, zum Beispiel beim Brainstorming für ein bestimmtes Thema oder wenn er eine Konfirmandenstunde vorbereitet. Es geht aber auch um Anregungen, die seine eigene Kreativität nochmal beflügeln, denn die KI schöpft ja aus einem riesigen Datenfundus. Aber abgesehen davon sieht Christoph Martsch-Grunau es als Pflicht, sich mit KI zu beschäftigen, einfach um relevant zu bleiben für die Menschen, zu deren Lebenswelt KI ja nun mal gehört.
Das war jetzt ein Beispiel aus einer Kirchengemeinde, wie ein Pastor die KI nutzt. Aber wie sieht das denn in den Verwaltungen der katholischen Bistümer und evangelischen Landeskirchen aus?
Also nach meinen Recherchen hier im Norden kann ich sagen, wirklich positioniert hat sich noch kein Bistum, keine Landeskirche. Meist hieß es dann auf Anfrage, ja, wir haben Arbeitsgruppen gebildet und die beschäftigen sich jetzt damit und experimentieren auch, wo KI in der Verwaltung sinnvoll sein könnte. Darüber hinaus ist es so, dass es immer einzelne technikaffine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, die sich zum Beispiel mit ChatGPT das Briefeschreiben erleichtern. KI wird aber auch für Social-Media-Arbeit genutzt. Damit können zum Beispiel Beiträge für Instagram oder Facebook entwickelt werden. Und genutzt wird KI auch, um Webseiteninhalte in leichte Sprache zu übertragen. Also es geht bisher um einzelne Anwendungen.
Brigitte, wenn du jetzt mal vergleichen solltest, wo Kirche und kirchliche Sozialwirtschaft beim Thema künstliche Intelligenz stehen, was würdest du da sagen?
Meines Erachtens ist die kirchliche Sozialwirtschaft schon deutlich weiter in der Diskussion über KI und beim Einsatz von KI. Aber man muss natürlich auch sagen, sie ist weiter, weil sie getrieben ist von der Not, vom Personalmangel. Wenn es jetzt um kirchliche Verwaltungen und um Kirchengemeinden geht, da teile ich die Einschätzung von Henning Wachsmuth, An der Uni Hannover leitet er das Institut für Künstliche Intelligenz, bezeichnet sich aber lieber als Professor für Natural Language Processing, also maschinelle Sprachverarbeitung.
Ich kann mir vorstellen, dass es in wie in vielen anderen Bereichen ist, dass es bestimmte Leute gibt, die aufgrund ihrer eigenen Ambition oder ihres eigenen Interesses sehr schnell dabei sind, solche neuen Verfahren, wie die KI sie jetzt gerade in den letzten Jahren in Möglichkeit aufzunehmen, geschickt einzusetzen und nützlich einzusetzen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man jetzt über das Gros der Kirche geht, dass oft noch nicht sehr viel Wissen dafür besteht, wie können wir denn KI sinnvoll in unsere Strukturen einbinden. Das ist natürlich nicht nur in der Kirche so, das ist ja genau ein Punkt in der Gesellschaft, vor dem wir im Moment stehen, dass es Leute gibt, die sehr schnell dabei sind, aber die größere Menge sich Schritt für Schritt entweder versucht, dem zu nähern oder noch gar nicht so weit ist und das erstmal für sich beiseite gelassen hat.
Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was müsste denn daraus folgen? Also es geht ja um eine Technologie, die in alle Lebensbereiche eingreift und viele hantieren ja auch mit KI, ohne wirklich informiert zu sein und die Risiken zu sehen.
Also Henning Wachsmuth gibt dazu zwei Stichworte: Wissen vermitteln und Bewusstsein schaffen. In Schulen und Universitäten, in Betrieben und Organisationen. Und auch die Kirchen sieht er in der Pflicht.
Weil auch die Kirche ja ein bestimmtes Sprachrohr ist, was sich immer noch durch einen Querschnitt der Gesellschaft an vielen Stellen zieht. Wo immer sozusagen es Menschen gibt, die qualifiziert genug sind, Wissen zu vermitteln, kann es auch Sinn machen, dieses Wissen natürlich weiterzugeben. Denn am Ende hilft es allen, wenn wir qualifiziert mit künstlicher Intelligenz interagieren können.
Was aber eben auch wichtig ist, eine transparente Forschung, die sich von ethischen Überlegungen und von sozialer Verantwortung leiten lässt. Das jedenfalls ist der Anspruch des Instituts für Künstliche Intelligenz an der Uni Hannover. Ein Beispiel.
Wie können wir eigentlich vermeiden, dass künstliche Intelligenz Vorurteile aufnimmt, die es in den vielen Millionen, ja manchmal Milliarden von Texten, die solche KI-Verfahren verarbeiten, sich wiederfinden, weil sie historisch zum Beispiel da waren. Ganz typisches Beispiel, es gibt historisch bedingte unterschiedliche Rollenbilder von Mann und Frau, die würde man heutzutage vielleicht an vielen Stellen als überholt ansehen, aber weil sie nun mal in historischen Daten drin sind, werden sie auch wieder von KI verarbeitet. Also wie können wir vermeiden, dass es bestimmte Verzerrungen in Daten gibt, die wir nicht wollen, dass eine KI die aufnimmt und weiterträgt?
Aber wenn ich es jetzt hinbekomme, eine künstliche Intelligenz vorurteilsfrei sprechen oder schreiben zu lassen, dann kann ich natürlich auch das Gegenteil machen. Also eine künstliche Intelligenz, die manipuliert. Thema Missbrauch, Datenmissbrauch von KI.
Also das ist aus Sicht des KI-Professors tatsächlich die größte Gefahr. Entscheidend sei aber, welche Schlussfolgerung man daraus zieht. Wegen eines möglichen Datenmissbrauchs überhaupt nicht mehr zu forschen, ist für Henning Wachsmuth keine Option.
Unsere Forschung ist immer öffentlich. Wir veröffentlichen unsere Forschungsergebnisse, wir veröffentlichen die Daten, auf denen wir gearbeitet haben. Wir versuchen, das so transparent wie möglich zu machen und wir weisen eben auch auf Gefahren hin. Wenn wir an sowas nicht forschen, dann tun es vielleicht nur die Leute, die andere Absichten verfolgen. Und das heißt sozusagen, es ist auch wichtig, sich klarzumachen, was geht denn.
Brigitte, lass uns mal an dieser Stelle in die Zukunft schauen. Was meinst du, werden die Kirchen den Anschluss bekommen bei der künstlichen Intelligenz? Also in der Privatwirtschaft ist man ja schon ganz weit und auf der Verwaltungsebene der Bistümer, hast du geschildert, hat man jetzt Arbeitsgruppen eingesetzt. Wie klappt das da aufzuschließen möglicherweise?
Also da lasse ich lieber Insider zu Wort kommen. Zuerst Jasmin Rocher, die wir zu Beginn schon gehört haben. Sie leitet die Abteilung Digitalisierung bei der Diakonie Deutschland in Berlin.
Ich glaube, als sozialer Sektor haben wir ein bisschen auch die Digitalisierung verpasst. die ja nun auch schon seit einigen Jahrzehnten voranschreitet und die ein wichtiger Faktor ist bei der Nutzbarmachung von KI. Denn KI ist im Prinzip digitalisierte Daten in großen Massen auswerten zu können und daraus Muster zu erkennen. Und das können wir für unsere Daten in aller Regel nicht. Unsere eigenen Daten wirklich sinnvoll nutzbar zu machen durch Machine Learning Algorithmen, das fehlt uns weitestgehend.
Also es wird schon deutlich, dass noch viel interne Arbeiten und auch Vorarbeiten zu leisten sind, bevor KI eben auf breiter Basis entlastend und zeitsparend in der Kirche genutzt werden kann.
So habe ich es verstanden. Es gibt aber auch andere Insider, die das nicht so kritisch sehen. Karl Theile zum Beispiel. In der Serviceagentur der Hannoverschen Landeskirche gehört er zum Team Arbeit und Wirtschaft und ist dort Referent für künstliche Intelligenz und Ethik.
Bei der Digitalisierung kommt man ganz schnell auf die Idee, man hätte da irgendwas verschlafen. Jetzt hat die Digitalisierung und auch die KI natürlich eine ungeheure Dynamik. Das heißt, es gibt sehr schnell immer wieder die Chance, nicht die anderen einzuholen, sondern einen neuen Startpunkt zu bestimmen und von dem aus dann doch wieder vorne mit dabei zu sein. Also man läuft nicht hinterher, sondern man fällt die richtigen Entscheidungen und ist dann plötzlich vorne wieder mit dabei.
Nun weiß man natürlich auch allerdings, dass Entscheidungsprozesse in den Kirchen häufig auch dauern können. Ist das dann vielleicht eine zu optimistische Sichtweise, die Herr Theile hier an den Tag legt?
Immerhin sagt er das als promovierter Informatiker. Unter anderem war er 20 Jahre Manager bei VW, hat dort das Institut für Informatik an der Autouni geleitet und hat auch KI-Projekte gemacht.
Und welche Aufgabe hat er jetzt bei der Evangelischen Landeskirche Hannovers?
Karl Theile ist seit August 2024 für eine Projektzeit von 3 Jahren engagiert und soll zum einen sein KI-Wissen an Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Erzählt hat er mir zum Beispiel, dass er gerade unterwegs war, um Betriebsseelsorger beim Thema KI fit zu machen, denn viele Arbeitnehmer hätten wegen KI Angst um ihren Arbeitsplatz.
Die Frage ist, welche Ängste, Sorgen haben die Menschen? Und da sollte sich ein Betriebsseelsorger auskennen. Und ein guter Arzt wird ja nicht nur Händchen halten, sondern er wird auch etwas über die Krankheit sagen können und vielleicht auch eine Therapie anbieten können, Lösungsansätze bieten können. Und deswegen halte ich es für absolut sinnvoll, wenn Betriebsseelsorger sich mit den Technologien auskennen, die den Menschen Sorgen machen.
Der KI-Referent geht aber auch in Kirchengemeinden, wenn zum Beispiel ein Vortrag angefragt wird. Und dritter Adressat ist die Öffentlichkeit. Nach 3 Jahren soll eine grundsätzliche Position der Landeskirche zu KI erarbeitet sein.
Also da hat nicht nur die Hannoversche Landeskirche in Zukunft noch einigen Klärungsbedarf. Und schon mehrere Experimente haben ja gezeigt, dass künstliche Intelligenz Menschen auch emotional und spirituell erreichen kann. Also ein Beispiel aus der Schweiz. Dort wurde im vergangenen Jahr getestet, ob Menschen sich auf ein seelsorgerliches Gespräch mit einem Jesus-Chatbot einlassen. Und das Echo darauf war sehr unterschiedlich, aber viele Besucherinnen und Besucher haben dem Chatbot tatsächlich persönliche Sorgen und auch Nöte mitgeteilt. Manche haben Glaubensfragen gestellt oder auch Trost und Orientierung gesucht.
Also tatsächlich polarisieren diese Seelsorge-Chatbots. Die eine Seite argumentiert, der menschliche Kontakt in der Seelsorge ist unverzichtbar. Die andere Seite sagt, wenn es den Menschen hilft, ist das doch eine gute Sache. Karl Theile, Referent für KI und Ethik, sieht es so.
Im Dialog kann es durchaus sein, dass der Rechner, dass die künstliche Intelligenz den Menschen Trost gibt, Hinweise gibt und für einen Dialog bereitsteht. Und wir haben die Fähigkeit, wenn es gut gemacht ist, uns auch auf diesem Pfad der Illusion zu begeben. Und Illusion ist in diesem Fall die Vermenschlichung, partielle Vermenschlichung des Gesprächspartners, was aber okay ist, wenn wir es wissen und wenn uns eigentlich das Ergebnis interessiert.
Nicht okay wäre für den Informatiker ein Segensroboter, jedenfalls nicht für ihn persönlich.
Also da fehlt mir der Mensch. Da fehlt mir das Gegenüber, das sich wirklich auf mich einlassen kann. Denn wir wissen ja, dass KI hat nicht nur keine Seele, sondern sie hat eigentlich gar kein Bewusstsein. Und so gesehen kann ich mit einem segnenden Roboter ohne Persönlichkeit nichts anfangen.
Das heißt, man kann schon sagen, für die Kirchen geht es mit künstlicher Intelligenz auch ans Eingemachte.
Jedenfalls müssen die Verantwortlichen sich Fragen stellen. Wenn künstliche Intelligenz Menschen in der spirituellen Suche helfen kann, welche Rolle haben dann noch Pastorinnen und Pfarrer? Was sind kirchliche Stärken? Und warum ist Kirche unverzichtbar?
Kirche und künstliche Intelligenz, steht der Mensch im Mittelpunkt? Das war heute unser Thema bei Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen. Diesen Podcast in einer längeren Fassung können Sie, könnt ihr hören, und zwar in der ARD Audiothek oder man findet ihn auch unter ndr.de/info.
Über Anregungen und Kritik freuen wir uns und haben dafür wie immer eine Mailadresse. Vertikal Horizontal in einem Wort. vertikalhorizontal@ndr.de. Danke für das Interesse und fürs Zuhören, sagen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.